Wer es noch nicht weiß, wir sind auch Nachkommen Abrahams. Und zwar im Neuen Testament an vielen Stellen nachlesbar durch den Glauben. Weil wir den Glauben Abrahams haben, sind wir seine Nachkommen. Und die Verheißungen, die für Abraham gelten, die gelten für uns. Und ich bin so glücklich, an den Gott Israels zu glauben, dem Gott Israels zu gehören. Und Jesus hat uns den Gott Israels vor Augen geführt. Die Geschichte Israels ist ein einziges Wunder. Und es ist gut, sich damit zu befassen, weil man erkennt, dass Gott größer ist als alle Macht dieser Welt. Und es zählt nicht, wer die stärksten Waffen hat. Und es zählt nicht, wer den, ja, wer vielleicht die größere Zahl an Menschen hat, sondern der Sanftmütige, die Sanftmütigen werden das Land besitzen. Erstaunlich, oder? Die nicht für sich selber kämpfen, sondern die Gott als ihre Kraft kennen. Ich möchte heute mit euch über das Geheimnis guter Beziehungen nachdenken. Es gibt ja eine Freude und ein Glück, dessen Ursache nicht in Gesundheit oder in Wohlstand liegt oder in einem langen Leben, sondern es ist ein Wohlbefinden, was in dieser Welt sehr gefragt ist, immer mehr gefragt ist. Und es ist dieses Gut echter Freundschaft. Echter Freundschaft und gute, haltbare Beziehungen. Das ist das, worum die Psychologen und Wissenschaftler ringen, dass Menschen da wieder reinkommen. In gute Beziehungen, in Beziehungsfähigkeit. Überhaupt erstmal in die Lage versetzt zu werden, eine gute Bezugsperson zu sein. Weil allein ist keiner glücklich. Jeder braucht andere. Und deshalb sehnt sich auch jeder Mensch so nach Verlässlichkeit und nach etwas, was vielleicht altmodisch klingt, nach Treue. Treue macht uns glücklich. Wusstet ihr das? Dinge, auf die wir uns verlassen können, Menschen, mit denen wir rechnen können, das macht uns glücklich. Das ist viel mehr als jemand, der uns sein Geld schenkt, mal, ja, und morgen dreht er uns den Rücken zu. Viel mehr als das sind diese Freunde, die zu uns stehen, wenn bei uns nichts mehr zu holen ist. Und auch wir sind am kostbarsten dann, wenn wir uns zu denen stellen, von denen wir nichts wieder zu erwarten haben. Treue. Wir alle haben Enttäuschungen erlebt. Und die Enttäuschungen waren am schmerzhaftesten, denkt mal an uns, eure Kindheit, wenn Menschen uns enttäuscht haben. Viele von uns haben das bei ihren Eltern als erstes erlebt und die Eltern haben es sicher nicht böse gemeint, aber jeder kennt es. Die Eltern versprechen etwas und dann können sie es nicht halten. Und dann kommt es doch anders als versprochen. Dann ist die Enttäuschung groß. Wenn man entdeckt, boah, meine Eltern sind doch nicht die Besten. Jeder von uns ist mit Unzuverlässigkeit schon in Berührung gekommen. Erinnert euch, die ihr verheiratet seid, an die erste Zeit vor der Ehe, diese heißen Liebesversprechen und dann die Enttäuschung, wenn doch nicht alles erfüllt wurde oder wenn so der Alltag, ja, diese Erwartungen einfach wegwischt. Nein, es kommt doch anders. nein, der Alltag ist doch etwas trockener und ist doch nicht so himmlisch, wie man sich vorgestellt hatte. Und oft möchte man ja in dem anderen seinen Mangel erfüllt sehen durch den anderen. Ja, man möchte unter anderem heiraten ja fast die meisten deshalb, weil sie sich alleine unvollkommen vorkommen, ja, und weil doch der andere das ergänzt, was mir fehlt, und das ist ja auch legitim. Aber man überfrachtet den anderen mit Erwartungen und dann erfüllt er sie nicht. Jeder, der schon ein paar Jahre verheiratet ist, weiß, wovon ich spreche. Und jeder von uns kennt auch diese Tücken und Herausforderungen von Beziehungen. Unsere Beziehungen, die so lose sind, wo man dem Konflikt auch mal aus dem Weg gehen kann, wo man dem anderen einfach mal eine Zeit lang nicht sehen muss, mit dem hält man es eine ganze Weile aus. Aber in dem Moment, wo wir täglich miteinander zu tun haben, wo wir uns jeden Tag sehen, in der Familie oder bei der Arbeit, ja, das sind so diese lieben Menschen, die man zwar nicht missen möchte, aber die einem das Leben oft schwer machen. Okay, wir sind ja Christen. Wir wissen, durch Jesus haben wir Frieden mit Gott. Aber ich stelle jetzt mal die Frage, haben wir auch Frieden mit den Menschen? Mit allen Menschen? Da sang mal ein christlicher Liedermacher: Hätte mein Nächster mich nicht ständig provoziert, hätte ich das mit der Nächstenliebe doch auch kapiert. Aber wie weit lässt sich die Gemeinschaft, die wir mit Gott haben, auf Menschen übertragen? Und wenn ja, wenn es tatsächlich möglich ist, wie geschieht denn so ein Wunder der Einigkeit, der schattenlosen Gemeinschaft? Wir wissen von christlichen Ehen, die geschieden werden, oder von Gemeinden, die in Spaltungen zerfallen oder einfach schlicht zerbrochene und enttäuschte oder auch einfach eingeschlafene Freundschaften. Also, sowas hat ja jeder von uns schon mal gehört, aber auch schon erlebt, ja. Was ist das Geheimnis? Was ist das Geheimnis guter Beziehungen? Ich meine, wenn wir als Jünger Jesu keinen Unterschied machen zur Welt, dann haben wir eigentlich verloren. Dann stimmt was nicht. Johannes sagt, wir werden ja an der Liebe erkannt als Jünger Jesu. Also das ist so ein markantes Erkennungsmerkmal. Okay, ist dann Streit ein Tabu? Darf es keine Konflikte geben? Unter uns? Ich sag mal so, aus diesem Trugschluss entstand eine harmoniesüchtige Kultur des Wegschauens, des Unrechtduldens und der nach innen gerichteten Aggression, die krank macht, die bitter macht. Ich habe gelernt, vergeben heißt nicht verschweigen. Und ich habe auch gelernt, dass die Zeit keine Wunden heilt. Das ist ein Trugschluss. Einfach nur Zeit verstreichen lassen. Wieder mal finden wir die Antwort in Gottes Wort und bei ihm und in seinem Beispiel und wie Jesus uns das vorgelebt hat. Ich würde gern mit euch an den Anfang gehen. Gott wollte nicht, dass der Mensch alleine sei. Das war Gottes Wille, das war sein Schöpfungsplan. Wir lesen mal 1. Mose 2, 25. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. So, da war totale Harmonie. Gott hatte also Adam und Eva geschaffen und sie waren so vertraut miteinander. Wir müssen uns das mal so vorstellen, ja. Sie kannten kein Misstrauen. Für sie war klar, der andere sagt mir nur die Wahrheit. Und es war so ungetrübt, total ungetrübt, ja, das völlige Glück. Ich habe versucht, mir das vorzustellen, aber mit dem Bewusstsein, das wir haben, ist es sehr schwer, sich das vorzustellen. So gar kein Missklang, kein Warten auf den anderen, er ist einfach da. Und diese völlige Einigkeit. Man kennt sich, man sieht sich, man weiß voneinander alles. Es gibt keine Geheimnisse. Und man ist berauscht vom Glück. Kein Egoismus, überhaupt nicht dieses Gefühl, ich komme zu kurz. Oder jetzt hat der andere mal genug gehabt, jetzt kriege ich mal was. Nichts dergleichen. Dieses vollkommene sich dem anderen schenken können, ohne Angst, ohne den leisesten Schatten. Ja, aber die Sünde kam in die Welt und es war dieses Gift, was alles infizierte. Lasst uns mal weiterlesen aus 1. Mose 3, 1 bis 7. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes und die Gott, der Herr, gemacht hatte. Also schon allein diese List war ja noch gar nicht da gewesen, ja. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, sie ist in Frage stellen, das war auch neu, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? So eine Verdrehung, ja, hat er doch gar nicht gesagt. Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihrer beider Augen aufgetan und jetzt kommt der Gegensatz zu dem, was vorher war und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Auf einmal haben sie gesehen, ihnen fehlt was. Das gab es vorher nicht. Da fehlte nichts. Alles war da. Sie hatten auch Gemeinschaft mit Gott. Nichts fehlte. Und da kommt die Schlange und sagt, euch fehlt noch was. Da fehlt noch was. Ihr habt noch keine aufgetanen Augen. Es war unglaublich, diese Lüge, ja. Sie hatten alles. Sie konnten sich anschauen, sie sahen alles. Und es war gut. Und die Schlange sagte, es reicht nicht. Außerdem unterstellte sie Gott, dass Gott ihnen etwas vorenthalten wollte. Wollte Gott gar nicht. Er wollte ihnen gar nichts vorenthalten. Es gab er gab ihnen alles, was man haben kann. Alles, die totale Gemeinschaft, auch mit ihm, dieses Unversteckte, dieses, es gab nichts, was fehlte. Und die Schlange brachte es fertig, dass die Eva von dieser Frucht aß und auf einmal sah, ich bin nackt. Und auch Adam. Dieses Misstrauen, ich komme zu kurz, ich habe zu wenig. Es war eine ganz große Tragödie, die da passierte. Und es brauchte ein unglaublich großes und schmerzhaftes Opfer von Gott, um da einen gerechten Ausweg zu schaffen. Der kaufte unter Hingabe seines geliebten Sohnes diese Welt zurück, die der Mensch so leichtfertig an Satan verschachert hatte. Und das um eines kurzen Genusses willen, einer Frucht willen. Ich musste da auch an Esau denken, der um eines Linsengerichts willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Das ist schon, ja, wir Menschen sind bestechlich. Und wenn wir das wissen, dann können wir Entscheidungen treffen, gute Entscheidungen. Aber wir müssen uns in Acht nehmen. Wenn in dem Moment, wo wir erlöst werden durch das Blut Jesu, wo Jesus Opfertod, dieser Kauf in uns stattfindet und wir dazu Ja sagen, in dem Moment werden wir erlöst von dieser verhängnisvollen Erkenntnis, mir fehlt was. Weil dann fehlt mir nichts mehr, wenn ich erlöst bin. Es gab eben diesen einen, der einzige, der nicht egoistisch war, der nicht seinen Vorteil suchte, der uns gezeigt hat, wie echte Liebe geht. Der einzige Mittler, der in den Riss getreten ist und dabei selber zerrissen wurde. Der Heilung erwirkte, indem er selber litt. Und durch dieses Evangelium, dass Jesus Christus das überwunden hat, bekommen wir eine Basis für Beziehungen, eine Basis für Heilung in Beziehungen, eine Basis für gesunde und echte und liebevolle Beziehungen. Wenn diese Liebe Gottes nicht meine Vorgabe ist, dann kann ich meine Ehe, meine Beziehung, meine Eltern-Kind-Beziehung therapieren, so viel ich will. Es wird nicht heil. So, wir müssen an die Wurzel gehen. Das Neue Testament ist zunächst gespickt voll von Hinweisen, von Ratschlägen, die das Gelingen von guten Beziehungen betreffen. Und eigentlich geht es ja ausschließlich darum. Es geht nicht darum, wie man gesund wird, obwohl Jesus ja auch geheilt hat. Es geht nicht darum, wie man erfolgreich im Beruf ist. Es geht nicht darum, wie man besonders reich werden kann. Es geht auch nicht darum, wie ich besonders beliebt werden kann. Dieses Know-how gibt uns Gott nicht an die Hand. Obwohl Jesus das alles tat, er hat überall in das Leben von Menschen da so reingewirkt, in guter Weise und in heilender Weise. Aber es geht um mehr, es geht um etwas anderes. Um da an den Segen ranzukommen, muss zuvor etwas in Ordnung gebracht werden und das ist eine Beziehung. Das ist in allererster Linie ja die Beziehung zu Gott, der unser Vater sein will. Und das hat zur Folge, dass unsere Beziehungen hier auf der Erde heil werden. Das hängt unmittelbar zusammen. Habe ich keine gute Beziehung mit meinem Vater im Himmel, lebe ich diese Beziehung nicht aus, dann werden auch die Beziehungen hier auf der Erde von diesem Fluch, der von Anfang an stattgefunden hat, überschattet werden. Die Geschichte mit Adam und Eva ging ja weiter. Und wenn wir es genau, wenn, ihr kennt es alle, der Fluch, der dann über sie kam, beinhaltete tatsächlich für die Frau, dein Verlangen wird nach deinem Mann sein und er wird über dich herrschen. Da zerbrach bis ins Innerste diese Vertrautheit, es zerbrach diese Einigkeit, es zerbrach diese Harmonie, es zerbrach dieses Glück. Und dieser Fluch konnte nicht gebrochen und aufgelöst werden durch Bemühung von Adam und Eva, dass sie sich angestrengt haben, doch wieder lieb zueinander zu sein. Weil Gott hatte diesen Fluch über sie ausgesprochen, als Konsequenz von der Gottesferne, in die sie da gerieten. Das hängt so eng zusammen und wir können das nicht trennen voneinander. Da können sich Psychologen noch so bemühen und wissenschaftlich an die Sache rangehen, was die Psyche des Menschen betrifft. Aber wer diesen Anfang verleugnet, wer die Ursachen nicht kennt, der wird nicht heil. Der wird auch keine Heilung therapieren können, irgendwie hinkriegen, durch beratende Gespräche, durch Klärendes. Es reicht nicht, dass die Dinge offengelegt werden, die Problematik, ja, in Beziehungen. Es reicht nicht. Wir brauchen den Erlöser, der an die Wurzel gegangen ist. Im Neuen Testament, es ist Gottes heiliges Wort, da geht es einzig um Beziehungen. Forscht mal nach. Da kommt so oft dieses Wort einander vor. Versucht es mal zu zählen. Es ist, überall steckt es drin, dieses Miteinander. Es geht um das Miteinander. Und da unterscheidet sich der Erlöste von dem Unerlösten. Nicht im Reichtum, nicht in der Gesundheit, nicht im langen Leben, sondern im Miteinander. Wie geht der Unerlöste und wie geht der Erlöste mit dem anderen um? Da ist der Unterschied. Lass uns mal einen kleinen Abschnitt aus dem Epheserbrief lesen. Ich finde, der ist beispielhaft für das Wesen des Neuen Testaments und macht uns Gottes Anliegen besonders schön deutlich. Und zwar Epheser 4, ab Vers 17. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben, zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Also Gier, ne? Das, ich will haben, ich hab nicht, mir fehlt was. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Also Versöhnlichkeit, ne? Und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Ich lese noch weiter. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Nachahmer Gottes. Also Paulus sagt ja auch, seid meine Nachahmer, aber auch Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Wandelt in der Liebe, wie Christus uns geliebt hat. Also das Geheimnis von guten Beziehungen ist, dass ich ein neuer Mensch bin. Ein neuer Mensch in Christus. Und dieser neue Mensch, den ziehen wir an, wie man ein Kleid anzieht. Und diese Kleider der Gerechtigkeit, die habe ich geschenkt bekommen. Das ist nichts, was ich kaufen kann. Das ist ein Gnadengeschenk. Und es steht mir zur Verfügung. Und wenn ich es heute vergessen habe, dann hole ich es nach, dann ziehe ich es an. Ich muss nicht mehr ohne Kleider sein. Gott hat diesen Mangel bedeckt mit Kleidern der Gerechtigkeit. Und wenn du noch zögerst, probier es aus. Probier es aus. Zieh Christus an. Was der Welt unmöglich ist, weil sie Christus nicht hat, auch nicht zur Verfügung hat, das kannst du, der du von Neuem geboren bist, aus Gottes Geist in Neuheit des Lebens leben. Ohne Bitterkeit, ohne Gier, ohne Lüge, ohne Habsucht, ohne Unreinheit. Es ist möglich. Es ist ein Entschluss, den ich fasse. Und ich darf diese Kleider anziehen. Der Teufel hat alle Macht verloren damals am Kreuz. Das ist die Basis. Das ist die Basis. Und wenn da die Schlange an deine Ohren kommt und dir sagt, du schaffst es nicht, dann kannst du sagen, ja, du hast recht. Aber er hat es geschafft. Du hast kein Wort weiter zu sagen zu mir. Ich folge Jesus nach, auch in meinen Beziehungen. Und es ist eine Falle, die Satan uns einflüstert, wenn wir denken, wir kommen zu kurz in unseren Beziehungen. Ja, wenn man das Gefühl hat, oh, jetzt ist mein Liebestank endgültig erschöpft, ja, jetzt ist mal der andere dran. Jetzt brauche ich mal, ja, jetzt habe ich genug gegeben, ich kann nicht mehr. Ja, wer kennt es nicht? Dieses Gefühl, ich bin ausgelaugt, ja, ich brauche jetzt auch mal Liebe. So eine, ja, wer war noch nie beleidigt in seinem Leben? Es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Wir haben eine Quelle, die nie versiegt. Wir haben eine Quelle, die nie versiegt. Manchmal hat man ja auch, erlebt man Unrecht und dann kommt diese Stimme wieder und sagt, jetzt ist der andere dran, sich zu entschuldigen. Du hast dich schon entschuldigt, jetzt ist der andere dran. Jesus sagt, segnet die euch fluchen. Da steht nicht, segnet die Einsichtigen, sondern segnet die euch fluchen. Manchmal hat man das Gefühl, ich habe jetzt ein Recht drauf, bitter zu sein, ja. Das hat mich bitter gemacht. Ich sag dir, wir brauchen nicht mehr bitter werden. Es ist ein Geschenk, dass wir es nicht mehr werden müssen. Wir können der Bitterkeit die Tür weisen und sagen, mein Gott wird für mich sorgen. Ich werde nichts Gutes entbehren. Er ist für mich. Wer könnte gegen mich sein? Da hat Bitterkeit keinen Platz. Von Jesus heißt es in 1. Petrus 2, Vers 23, der geschmäht nicht widerschmähte, leidend nicht drohte. Obwohl er Gottes Sohn war, das muss man sich vorstellen. Er war in der Lage, sofort Rache zu üben. Sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Und er sagt auch in Johannes 12, 47, und wenn jemand meine Worte hört und nicht befolgt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt errette. Jesus wusste genau, dass jetzt nicht die Zeit fürs Gericht war. Er wird kommen, er wird als Richter kommen. Aber er wusste, in dieser Zeit, in der er damals war, es ist Zeit, sich zu demütigen, stillzuhalten, seine Sache dem Vater anzubefehlen und zu retten. Was es in letzter Konsequenz hieß, wissen wir alle. Er war gehorsam bis zum Tod. Hat es ausgehalten. Auch von uns heißt es in Psalm 149, das müsst ihr mal euch diesen Psalm lesen, wir werden Nationen richten. Und zwar wirklich nicht nur verurteilen, sondern auch Gericht an ihnen üben mit Schwertern. Das denkt man so, oh nee, will ich nicht. Aber es wird eine Zeitepoche geben, wo das auch unsere Berufung ist, mit Jesus zusammen. Aber jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Jetzt heißt es, die Sanftmütigen werden das Land besitzen. Jetzt ist unsere Aufgabe, Sanftmut, Demut, Unrecht leiden, segnen, gelinde sein, vergeben, still sein. Alle diese Dinge, die dem natürlichen Menschen total entgegenlaufen. Noch sind wir der Ausdruck des Retters, sein Leib, seine Hände und Füße. Irgendwann werden wir der Ausdruck des Richters sein, seine Hände und Füße. Aber jetzt sind wir der Ausdruck des Retters. Das ist unsere hiesige, jetzige Bestimmung. Wir weinen mit den Weinenden, wir freuen uns mit den Glücklichen. Wir haben Gnade, wir haben Geduld, wir sind Beziehungskünstler, wir schaffen es, Frieden zu stiften. Das ist interessant, es ist uns gegeben, es ist unsere Aufgabe. In den Fußspuren von Jesus zu wandeln. Brandstifter sind wir dann auch manchmal, das stimmt. Ja, also ich kann jetzt entscheiden, ob ich weiterhin ungeduldig sein will mit dem, der mich da provoziert, oder ob ich dem Selbstmitleid Raum geben will. Ach, ich Armer. Warum hat es mich so schwer getroffen? Ob ich der Kränkung Raum geben will? Es gibt auch stillschweigendes und fromm getarntes Rächen. Ja? Man rächt sich, indem man dem anderen einfach seine Liebe entzieht, stillschweigend, weil man sich zu kurz gekommen fühlt. Das gibt's alles. Aber ich sag mal, nein, lasst uns den neuen Menschen anziehen, der nach Gott geschaffen ist. Lasst uns den anziehen und keine Angst mehr vor Mangel haben, weil er ist reich für alle, die ihn anrufen. Der neue Mensch in Christus, der hat liebevolle Augen, mit denen er wohlwollend und voller Hoffnung den anderen wahrnimmt. Da ist Gnade, da ist Geduld und da ist auch das Vertrauen, Gott bringt den anderen noch zurecht. Ja, er wird dem, ich vertraue Gott, ich befehle diesen Menschen, der mich ständig nervt, ich befehle ihm Gott an. Ich gebe ihn Gott ab. Ich muss das nicht selber klären. Und dann bete ich doch lieber um Gnade für den anderen. Dann bete ich lieber um Gnade für den anderen, anstatt für Gericht. Zeig's dem! Ja. Unsere Herzen sind neu. Wir dürfen diesen Christus in uns spüren und leben und seine Gedanken über andere Menschen empfinden und herausfinden. Und die sind gut und die sind voller Erbarmen. Und er sehnt sich nach der Rettung des Menschen. Das heißt im Hesekiel, Gott hat kein Gefallen am Tod des Sterbenden. Er hat kein Gefallen am Tod des Sünders, sondern er möchte, dass sie umkehren und gerettet werden. Er möchte, dass sie leben. Das ist ihm viel lieber, als sie zu richten. Viel lieber, weil das ist sein Wesen. Rettung ist seine Natur. Rettung ist seine Wesensart. Er liebt es zu retten. Und das sollten wir auch. Wir sollten auch Retter sein von Natur aus. In unserem Herzen diese Rettergesinnung spüren und leben. Ich habe mal... Es gab eine Zeit, da habe ich mich immer gefragt, wozu Leid? Wozu muss ich leiden? Was soll das? Ich las dann auch den Vers aus Hebräer, wo es heißt, dass Jesus an dem, was er litt, Gehorsam lernte. Und ich habe ihn nie verstanden. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Der war doch gehorsam, durch und durch. Das hat ihn doch von uns unterschieden. Er war doch gehorsam bis zum Tod. Wieso muss er denn gehorsam lernen? Kennt ihr den Vers? Noch nie gefragt, was da los ist, wieso das da so steht? Jesus hat an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Ich habe jetzt kürzlich auf dem Seminar eine ganz schlichte Erklärung gehört und es hat mir geholfen. Jesus war gehorsam bis zum Tod, aber er war in einem Körper. Zum ersten Mal war Gott in einem menschlichen Körper und hat diesen Körper unter Beweis gestellt, hat seinen Gehorsam unter Beweis gestellt, hat unter Beweis gestellt und erprobt, dass dieser Körper Gott gehorchen muss, bis zum Letzten, bis zum Sterben. Und das hat Jesus in dem Leiden gezeigt. Und das hat auch mir geholfen zu sehen, wenn ich leide, dann beweist sich Christus in mir. Weil ich kann murrend und ich kann klagend und ich kann anklagend durch Leid hindurchgehen. Ich kann aber auch in Sanftmut und in Ertragen durch Leid hindurchgehen, egal welcher Art. Es kann Krankheit sein, es kann Anfeindung sein, es kann irgendwelcher Schmerz sein, auch um andere. Ich kann in diesem Leid zeigen, wie Gottes Liebe ist. Ich kann zeigen, wie mächtig er ist. Und immer mit dem Wissen im Hintergrund, es wird überwunden, das Leid wird überwunden. Es wird den Tag geben, da hört es auf. Das ist nicht das letzte Wort. Das Leid ist nicht das letzte Wort. Es wird weitergehen. Dieses Tal des Todesschattens hat ein Ende. Und dann kommt der reich gedeckte Tisch. Also ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, das hat den Zweck, mich zu verändern, meine Haltung zu verändern. Und ich bin so froh, dass Jesus diesen Körper bezwungen hat und dass er in mir lebt, dass ich das auch kann. Weil diese Existenzangst, dieses Zu-Kurz-Kommen-Angst, diese Zu-Kurz-Zu-Kommen-Angst, diese Dinge, die uns so in Beziehungen so egoistisch machen, ja, die uns so nach Dingen greifen lassen, die uns gar nicht gegeben sind, was uns so in Beziehungen kümmert, was uns so beschwert in unseren Beziehungen untereinander, das hat Jesus überwunden, indem er sich Unrecht tun ließ, indem er sich alles nehmen ließ, weil er wusste, ihm gehört die Ewigkeit. Und wir sind auch Erben, die er reingenommen hat in sein Erbe. Uns gehört auch alles in Christus. Wir sind nicht mehr zu kurz gekommen. Wir sind nicht mehr benachteiligt. Wir sind nicht mehr die, die dem Leben hinterherlaufen müssen, weil wir dürfen es besitzen. Wir werden das Land erben. Und wenn wir das gelernt haben, dann sind wir beziehungsfähig. Das heißt ja, es gibt ja dieses schöne Sprichwort, der Klügere gibt nach. Und dann gibt es noch alle möglichen Anhängsel, ja. Dann gibt es nur noch eine Welt von Dummen. Ich glaube Gottes Wort. Ich glaube Gottes Wort. Ich glaube, dass Jesus hat uns bewiesen, was passiert, wenn einer sein Leben gibt. Wenn einer nicht sein Recht auf sein Recht pocht, sondern wenn einer liebt bis in den Tod. Er hat es uns gezeigt. Es gibt keinen in dieser Welt, der so viel Ehre erwiesen bekommt wie Jesus Christus. Es sind immer noch viel zu wenige, aber ja. Lasst uns mündig werden und uns in dieses Training begeben. Wir ziehen Christus an, immer wieder. Wir machen uns immer wieder bewusst. Wir sind in der Lage zu lieben, wie er uns geliebt hat. Amen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du dich offenbart hast, dass du dein Herz offenbart hast in unserer Mitte, dass wir wissen dürfen, du bist für uns. Wer könnte gegen uns sein? Und ich bitte dich jetzt, dass du uns bereit machst, einen Unterschied zu machen zur Welt. Dass wir bereit sind, in unseren Beziehungen dir mehr zu gehorchen als den Empfindungen des Fleisches. Dass wir ja, dir mehr glauben als der Schlange, die uns sagt, uns fehle was. Danke, dass uns nichts fehlt, weil du bist mit uns. Danke, Vater, in Jesus' Namen. Amen.